Ich bin Daniel Retschitz-Egger. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Wer sich nicht mit Viruserkrankungen wie etwa Corona, Masern, Mumps oder Röteln anstecken möchte, für den gibt's bekanntlich Impfungen. Die Pockenimpfung etwa, die gibt's bereits seit dem 18. Jahrhundert. Keine Neuigkeit also, aber die Wissenschaft, die lässt jetzt erneut aufhorchen. Nämlich mit einer Impfung gegen Krebs. Was es mit der genau auf sich hat und ob das ein absoluter medizinischer Meilenstein sein könnte, darüber sprechen wir heute. Pia Kruckenhauser, du leitest das Gesundheitsressort beim Standard. Ich zitiere, bringt eine neue mRNA die Impfung gegen Krebs? Fragezeichen. Das titelt der Standard Anfang der Woche. Das klingt also nach einer Impfung gegen Krebs. Was steckt denn hinter dieser erst einmal fantastisch klingenden Meldung?
Man ist dabei, eine Art von Impfungen zu entwickeln, die bei Krebserkrankungen das eigene Immunsystem gezielt aktivieren sollen, damit es die Krebszellen erkennt und zerstört. Dazu muss man verstehen, wie Krebs entsteht. Das passiert dadurch, dass das Immunsystem entartete Zellen, die wir alle ständig haben, aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr erkennt. Das kann sein, weil diese entarteten Zellen anderen Zellen so ähnlich sind oder weil das Immunsystem nicht so gut arbeitet, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann erkennt das Immunsystem eben diese schlechten Zellen nicht und kann sie nicht bekämpfen. Und mit der Impfung will man das Immunsystem dabei unterstützen, diese Zellen wieder zu erkennen oder neu zu erkennen und sie dann zu bekämpfen. Das soll nicht nur die akute Krebserkrankung, den akuten Tumor bekämpfen, sondern idealerweise auch Metastasen verhindern und Rezidive, also Rückfälle verhindern. Und wenn das gelingt, wäre das schon ziemlich sensationell. Und ich würde mal sagen, aktuell ist die Wissenschaft auf einem sehr guten Weg.
Was mir jetzt nicht so ganz klar ist, ich bin jetzt definitiv kein Impfexperte, aber was ich geglaubt habe zu wissen, ist, dass Impfungen eigentlich präventiv bei Viruserkrankungen eingesetzt werden. Masern, Mumps, Röteln etc. Krebs ist doch eigentlich keine Viruserkrankung. Ist das dann eine klassische Impfung, wie wir sie kennen?
Nein, das ist es tatsächlich nicht. Wir haben die klassischen Impfungen eben gegen Masern, gegen Röteln, gegen Influenza oder auch gegen Covid. Diese klassischen Impfungen, wie wir sie seit inzwischen 300 Jahren kennen, die geben dem Immunsystem die Information des Virus, damit es Abwehrzellen produzieren kann und diese Abwehrzellen dann bereits vorhanden sind, wenn das Immunsystem mit dem tatsächlichen Erreger in Kontakt kommt. Das funktioniert bei Masern so gut, dass man gar nie daran erkrankt mit einer Impfung. Bei Influenza und Covid, das sind zwei Viren, die sehr rasch mutieren, funktioniert das immerhin noch so gut, dass eine schwere Erkrankung in fast allen Fällen verhindert werden kann. Aber in etwa 50% der Fälle kommt es trotzdem zu einer Infektion. Also die sind unterschiedlich gut erfolgreich, aber sie werden gegeben, um die Erkrankung zu verhindern oder nicht stark ausbrechen zu lassen. Diese Krebsimpfung, unter Anführungszeichen sage ich jetzt, ist nur insofern eine Impfung, als sie dem Immunsystem wichtige Informationen zum Tumor gibt. Sie wirkt aber nicht vorbeugend, sondern man bekommt sie dann, wenn man bereits Krebs hat. Und sie soll helfen, das Immunsystem aufzuwecken, auch unter Anführungszeichen, kann man ein bisschen schwer umschreiben, damit es den Tumor dann selbst bekämpfen kann.
Mhm. Das heißt aber, ganz kurz, wir sprechen die ganze Zeit von Impfung, es ist aber eigentlich mehr oder weniger ein Medikament gegen Krebs, weil es wird ja während der aktiven Erkrankung verwendet, oder habe ich dich jetzt falsch verstanden?
Nein, es wird während der aktiven Erkrankung verwendet und es ist eine Therapieform. Mhm. Also es ist Information aus der DNA des Tumors. Es gibt unterschiedliche Ansätze, aber diese Krebsimpfung, da wird aus dem Tumor Zellmaterial entnommen, das wird genetisch analysiert und diese Information wird dann in eine mRNA eingebaut und als Impfung dem Körper verabreicht, damit das Immunsystem die Information bekommt, diese Zellen musst du bekämpfen. Also insofern, das ist so ein bisschen eine Mischung. Es ist schon bei aktiver Krankheit, aber das Prinzip, die Information über das zu bekämpfende Ding, in dem Fall kein Virus, sondern eine Zelle, die wird dem Immunsystem gegeben und das passiert ja bei einer Impfung auch.
Und das kann man gar nicht
präventiv verabreichen, das wird nichts bringen.
Das geht natürlich nicht, weil wenn kein Tumor da ist, dann gibt es auch keine genetische Information, was für eine Art von Tumor da ist und man kann es nicht bekämpfen.
Mhm. Spannend. Es gibt ja eine andere Impfung, die Krebserkrankungen verhindern soll und das ist die sogenannte HPV-Impfung, wird auch von der Bundesregierung in den letzten Jahren sehr aktiv beworben. Hängt das irgendwie damit zusammen oder ist das wieder eine ganz andere Kiste?
Das hängt mit dieser jetzt besprochenen Krebsimpfung gar nicht zusammen. Aber diese HPV-Impfung ist tatsächlich eine klassische Impfung. Sie funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie Masern oder auch Covid eben. Und da ist es so, diese Impfung schützt ja nicht vor Krebs, sondern sie schützt vor dem humanen Papillomavirus, HPV. Das ist ein Virus, das wir praktisch alle in uns tragen. Das wird beim Sex, beim Geschlechtsverkehr übertragen. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Stämme von diesem HPV, von diesem Papillomaviren. Und da gibt es einige, die sehr, sehr aggressiv sind. Ganz viele sind völlig harmlos, die bekämpft auch das Immunsystem. Dann gibt es einige, die lösen Feigwarzen aus. Manche haben das schon gehabt. Zwar per se nicht gefährlich, aber wirklich sehr unangenehm. Und dann gibt es einige besonders aggressive Stämme. In der aktuellen Impfung wird insgesamt gegen 9 Stämme geimpft, die potenziell Krebs auslösen können. Das passiert natürlich nicht über Nacht, sondern das passiert sehr langfristig und es passiert auch nicht immer, weil das Immunsystem eben sehr oft trotzdem diese Viren bekämpfen kann. Aber falls es nicht passiert und die Krebsarten, die es auslöst, sind vor allem der Gebärmutterhalskrebs, das Zervixkarzinom, von dem wird immer gesprochen, aber diese Viren können auch andere Krebsarten auslösen, und zwar Vulvakrebs, Eichelkrebs, Analkarzinom und Kehlkopfkrebs stehen ganz, ganz oft damit in Verbindung. Indem man gegen diese Virusstämme immunisiert, kann man den Krebs verhindern. Und diese Impfung gibt es bereits seit 2007. Da gibt es mittlerweile eine Unmenge an Daten dazu. Und die zeigen alle ganz eindeutig, dass die entsprechenden Krebsraten gegen null zurückgehen bei den Menschen, die geimpft sind. Also die wirkt wirklich.
Das ist also keine Impfung gegen die Krebserkrankung an sich, sondern gegen das Virus, das wiederum in manchen Fällen tatsächlich diese Formen von Krebs auslösen kann, die du jetzt gerade geschildert hast. Wenn wir jetzt zurückkommen zu dieser mRNA-Impfung, Behandlung etc., nenne es wie du willst, geht es da um gewisse Krebsarten oder ist das generell, unter Anführungszeichen, der allgemeine Krebs? Also kann ich damit jede Art von Krebs theoretisch behandeln?
Das kann man noch nicht genau sagen. Natürlich geht die Hoffnung dahingehend, dass man das irgendwann bei allen Krebsarten einsetzen kann. Aber derzeit ist es so, dass es bei bestimmten Krebsarten vermehrt geforscht wird. Das sind vor allem schwarzer Hautkrebs, maligne Formen des schwarzen Hautkrebses. Das ist Nierenkrebs. Es gibt Studien zu Pankreas, also Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Es gibt eine sehr vielversprechende Studie, bei der das Glioblastom so behandelt wurde. Das ist eine sehr seltene Form eines Gehirntumors. Und da gibt es sehr vielversprechende Entwicklungen, also deutlich bessere Heilungsmöglichkeiten, deutlich längere Überlebenschancen, viel weniger Metastasen, viel weniger Rezidive und auch eine längere Überlebensdauer. Das sind jetzt so die wichtigsten Krebsarten oder die, wo die meisten Studien laufen, aber insgesamt werden etwa 60 unterschiedliche solche Krebsimpfungen in Studien untersucht und das wird sich auch noch sicher noch weiterentwickeln. Aber es wird nicht die eine Impfung geben, die gegen alle Krebsarten hilft. Das ist wirklich eine individuelle Therapie.
Gut, also das Wundermittel, das jeder quasi dann verwenden kann in jedem Fall, das wird es wohl auch dieses Mal nicht sein.
Es ist aus der Natur der Sache, glaube ich, gar nicht möglich.
Wir haben es zu Beginn unseres Gesprächs bereits ganz kurz angesprochen. Vielleicht hilf uns noch einmal ganz kurz. Jemand hat Krebs, dieses Medikament wird verwendet. Was passiert?
Also es wird eine Probe aus dem Tumorgewebe entnommen. Da wird dann das Erbgut des Tumors analysiert und da werden dann typische Veränderungen oder Eiweiße herausgefiltert, die nur auf diesen Krebszellen vorkommen. Aus diesen Informationen wird dann ein individueller Impfstoff hergestellt, der dann verabreicht wird dem Körper. Sehr oft in der Form wird das mit einer mRNA, mit einer Messenger-RNA in den Körper hineintransportiert, weil diese mRNA eben sehr gut dazu in der Lage ist, die Informationen direkt dorthin zu schicken, wo sie benötigt werden. Und das Immunsystem wird dann dazu animiert, kurzfristig diese entsprechenden Eiweiße zu erkennen und zu bekämpfen. Also das erzeugt Abwehrzellen, speziellen T-Zellen, und die lernen dann eben diese Krebszellen zu erkennen. Und gleichzeitig entstehen Gedächtniszellen. Das Immunsystem hat ja zwei verschiedene Stränge. Die Zellen, die akut arbeiten, und die, die sich langfristig merken, was ein Problem ist oder was man bekämpfen muss. Also es werden auch Gedächtniszellen produziert, die dann einen Rückfall verhindern sollen. Und das soll eben den Tumor dann kontrollieren und im Idealfall vollständig zerstören, während die gesunden Zellen möglichst verschont bleiben. Und man will eben auch das Immunsystem langfristig darauf trainieren, dass es diese Zellen immer wieder erkennt.
Das heißt auch, wenn ich das richtig verstehe, bei einem möglichen Krebsrückfall wäre dann mein Immunsystem auch vorbereitet. Das ist ja die große Angst bei sehr vielen Menschen, die Krebs überstanden haben. Er kommt zurück.
Genau, beziehungsweise im Idealfall kommt der Krebs eben nicht mehr zurück, weil das Immunsystem weiß, halt, hier sind Zellen, die gehören hier nicht her, die erkenne ich kann mich erinnern und kann sofort aktiv werden. Das Problem bei Krebs ist ja, dass das Immunsystem sehr oft die Zellen nicht erkennt und darum sie nicht bekämpft, weil, ich habe es ja vorher schon gesagt, jeder Mensch von uns produziert jeden Tag bei der Zellteilung, die ja permanent passiert, Zellen, die nicht richtig sind, die, wir nennen das entartet in der Medizin, aber die nicht so sind, wie sie sein sollen. Und das Immunsystem erkennt diese und zerstört sie. Und wenn aus unterschiedlichen Gründen das Immunsystem nicht so gut funktioniert, entweder weil diese Zellen den tatsächlichen Körperzellen zu ähnlich sind, den gesunden, oder weil man vielleicht schon älter ist und das Immunsystem nicht mehr so ideal arbeitet, dann bekommt es die Hilfe durch diese Impfung, dass es diese Zellen doch erkennt.
Weil du es gerade gesagt hast, im Nachhinein, nach der Erkrankung, kann man es oder könnte man es tatsächlich präventiv einsetzen, eben damit der Krebs nicht zurückkommt. Warum, also noch einmal, vielleicht ganz kurz zur Erklärung, kann ich es nicht beispielsweise jetzt als gesunder Mensch, der noch nie Krebs hatte, verwenden, um überhaupt gar keinen Krebs zu bekommen?
Weil ich ja nicht weiß, welche Zellen ich bekämpfen muss.
Das heißt, es kommt auf die Art an.
Genau, dieser Krebs, es ist eben eine individuelle Impfung. Ein Beispiel, da gibt es auch nicht so viel Forschung, aber nehmen wir Lungenkrebs. Mhm. Lungenkrebs ist nicht Lungenkrebs oder auch Brustkrebs ist nicht Brustkrebs. Es gibt aber gerade beim Lungenkrebs, beim Lungenkarzinom weiß man, es gibt eine Unzahl von unterschiedlichen Krebsarten. Ja, es gibt welche, die sehr oft vorkommen, aber es gibt auch viele, viele, die sehr selten vorkommen und die ganz anders sind. Und man weiß zum Beispiel, bei manchen Lungenkrebsarten gibt es, wenn man ihn rechtzeitig findet, sehr gute Heilungschancen. Bei anderen tendieren die gegen null. Und hier setzt die Immuntherapie an und in weiterer Folge hoffentlich dann auch irgendwann die Krebsimpfung, weil man dann Tumorgewebe entnehmen kann, sagen, okay, was für ein Tumor ist das? Weil offensichtlich ist es kein gängiger, aber irgendwie müssen wir ja trotzdem was dagegen tun. Und dann kann man dem Immunsystem sagen, das sind diese Zellen, die du bekämpfen musst, mach das bitte.
Und das ist auch der Grund, warum ich es nicht präventiv nehmen genau. kann, weil ich ja keine Ahnung habe, welche Art von Krebs ich theoretisch bekommen könnte.
Genau.
Gut, das macht ziemlich viel Sinn in der Erklärung. Das klingt natürlich alles fantastisch. Jeder kennt, glaube ich, irgendjemanden, der Familienmitglieder hat, die an Krebs erkrankt sind, die vielleicht auch daran gestorben sind. Eine wirklich fürchterliche Krankheit, die schon unzählige Menschen und Familien zerrissen hat. Wie groß ist denn dieser Durchbruch? Wir sehnen uns ja seit Jahren eigentlich nach guten Nachrichten an dieser Front. Wie groß ist das?
Also das ist schon sehr vielversprechend. Bereits in den vergangenen 15 Jahren hat die Krebstherapie enorm Fahrt aufgenommen. Damals ist die erste Immuntherapie zugelassen worden, die eben nicht mehr mit Chemotherapie und Bestrahlung gearbeitet hat. Also Chemotherapie, generelles breites Beschießen aller Zellen. Die Krebszellen wachsen normalerweise schneller, darum werden sie als erstes getötet. Das war immer so die Balance. Wie viel muss ich geben, damit möglichst viel umgebracht wird? Wie viel kann ich geben, damit die gesunden Zellen nicht auch sterben und der Patient dann trotzdem verstirbt? Also das war immer so diese Balance. Und mit Immuntherapie hat man schon begonnen, das Immunsystem einzubinden, das körpereigene, und dem Immunsystem zu zeigen, du, hier gibt es ein Problem, bitte schau da drauf. Manche Leute kennen den Ausdruck Checkpoint-Inhibitoren. Das ist eine Therapieform in der Immuntherapie, die sozusagen gewisse Stellen im Immunsystem so beeinflusst, dass sie eben die Krebszelle leichter erkennen können. Und das hat auf vielen Ebenen die Krebstherapie wirklich revolutioniert. Zum Beispiel in der Lungenkrebstherapie hat sich irrsinnig viel getan. Also das war wirklich ein großer, großer Durchbruch. Und diese individualisierte Krebsimpfung, die wäre jetzt in dieser Entwicklung der nächste Schritt, der das noch einmal 2, 3 Ebenen höher heben kann in Bezug auf den Erfolg.
Gibt es da bereits irgendwelche klinischen Studien dafür? Kann man das bereits irgendwie in Zahlen gießen, was da passiert ist?
Ich habe eh vorher schon gesagt, es gibt einige Studien, die sehr gute Zahlen hier zeigen. Es kommt auch immer auf die Krebsart an, weil es gibt ja auch bereits Krebsarten, die mit der Immuntherapie behandelt werden. Es gibt auch Krebsarten, bei denen die Immuntherapie noch gar nicht zum Einsatz kommt. Aber insgesamt sehen wir hier noch einmal einen besseren Erfolg als bei der Immuntherapie, also wesentlich längere Überlebenszeiten bei wesentlich besserer Gesundheit, viel weniger Rückfälle, viel weniger Metastasen. Ein wichtiger Faktor oder Parameter ist ja auch immer die Lebensqualität. Was habe ich davon, wenn ich 3 Jahre lebe, aber in Wirklichkeit am Zahnfleisch daherkriege? Also, um es jetzt einmal brutal zu sagen, die Lebensqualität ist ein enorm wichtiger Faktor und hier gibt es sehr, sehr gute Zahlen, aber diese Krebsimpfung ist derzeit noch nicht zugelassen. Also es gibt eben Phase 2 und Phase 3 Studien. Also Phase 2, da geht es darum, wie wirkt das Medikament jetzt wirklich? Also zuerst in Tierstudien, dann mit Menschen und in Phase 3 schauen wir dann genau, welche Menge brauche ich, bei welcher Krankheit, bei welchen Menschen? Das sind alles noch klinische Studien, aber es ist erst nach einer abgeschlossenen Phase-3-Studie, die positiv bewertet ist, kann ein Medikament überhaupt zugelassen werden.
Hat man schon irgendeine Vorstellung, was denn das Ganze dann tatsächlich kosten würde? Wäre das ein Verfahren, das sich Durchschnittsverdiener wie du und ich vielleicht leisten könnten, oder wird das für die Superreichen eine Möglichkeit bleiben?
Also bei praktisch allen Therapien, egal ob Krebs oder was anderes, kann man sagen, das ist für Durchschnittsverdiener nicht ganz so leicht. Darum können wir sehr froh und dankbar sein, dass wir in einem Staat leben, in dem es ein sehr gutes Sozialsystem gibt und eine sehr gute Krankenversicherung. Das kostet natürlich enorm viel. Man kann das nicht genau sagen. Diese Behandlungsarten sind sehr, sehr teuer. Grob geschätzt kostet die Behandlung für einen Patient, eine Patientin zwischen 100.000 und 500.000 Euro. Das ist abhängig von der Herstellung, von der Sequenzierung, von der Komplexität des Tumors. Also das sind unterschiedliche Fakten. Entsprechend gehen halt auch die Entwicklungskosten in die Milliarden und das müssen diese Unternehmen natürlich auch wieder verdienen. Pharmaunternehmen haben auch oft einen schlechten Ruf, weil es immer heißt, sie verdienen so viel Geld, aber sie investieren auch wahnsinnig viel. Und das sind alles Leistungen, die sie erbringen, ohne dafür einen Gegenwert zu sehen. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, sozusagen.
Forschung ist nicht billig.
Genau, nein, Forschung ist nicht billig.
Ohne jetzt die Praxen doch einiger Pharmakonzerne verteidigen zu wollen, aber das muss man schon auch dazu sagen,
das ist absolut recht. Das ist ein anderes Thema, aber es ist ein Faktum, Forschung ist alles andere als billig. Im Gegenteil, es ist sogar sauteuer. Und was diese Impfung dann einmal kosten wird, wenn sie zugelassen ist, kann man jetzt noch nicht sagen, aber es wird sicher in die 100.000 gehen. Das glaube ich schon. Das ist dann einfach eine gesellschaftliche und volkswirtschaftliche Entscheidung, ob die Versicherungen das übernehmen werden. Aber ich denke schon, dass das passieren wird, wenn es wirklich zugelassen ist, weil auch die Immuntherapie kostet pro Person 100.000 Euro und mehr und die wird bezahlt.
Ich weiß, dass alles, was das Wort mRNA im Satz hat, bei manchen Teilen der Bevölkerung für sehr viel Unbehagen sorgt. Gibt es denn irgendwelche bekannten Nebenwirkungen? Gibt es irgendwelche Gefahren, irgendwelche Risiken, die damit in Verbindung stehen, über die man vielleicht auch sprechen müsste?
Ja, natürlich gibt es Nebenwirkungen. Das ist das Wesen einer Impfung. Würde es gar keine Nebenwirkungen geben, dann könnte man sich durchaus fragen, ob es denn auch wirkt. Also Wirkung und Nebenwirkung sind zwei Hand in Hand gehende Faktoren. Die Nebenwirkungen bei dieser Krebsimpfung sind aber im Vergleich zu herkömmlicher Krebstherapie, also eben Chemotherapie und auch Bestrahlung, im Verhältnis wirklich harmlos. Da gibt es grippeähnliche Symptome und Lymphknotenschwellungen, außerdem immunologische Effekte, das sind erhöhte Entzündungswerte, manchmal leichte Leberwerterhöhungen, manchmal kommt es vorübergehend zu Hautausschlägen und in sehr seltenen Fällen, das ist aber wirklich im einstelligen, niederen Prozentbereich, kommt es zu autoimmunartigen Entzündungen eines Organs. Das kann die Bauchspeicheldrüse sein, das kann die Schilddrüse sein. Man weiß das zum Beispiel schon bei der Immuntherapie. Da gibt es Fälle, wo Menschen einen Autoimmundiabetes bekommen. Und der ist ein bisschen anders als der Typ-1-Diabetes, der auch autoimmun ist. Der entsteht durch die Therapie einfach, weil das Immunsystem aktiviert wird, sehr stark aktiviert wird. Und es kann vorkommen, dass es sich dann gegen körpereigene Zellen auch wendet. Das ist eine Nebenwirkung, die muss man wohl in Kauf nehmen. Ich möchte aber dazu sagen, und das betone ich wirklich ganz ausdrücklich, das alles hat nichts mit der mRNA-Technologie zu tun. Es ist das Wesen einer Impfung, und in diesem Fall ist es eben auch so, dass das Immunsystem aktiviert wird und das Immunsystem tut Dinge in unserem Körper. Und sehr oft oder in den allermeisten Fällen möchten wir das, dass es diese Aktivitäten ausführt. Aber es gibt das Problem, dass das Immunsystem nicht alles erkennt und sich gegen den eigenen Körper wendet. Ob das mit mRNA gefüttert wurde, mit einem echten Virus, mit einem Totimpfstoff oder mit anderen Dingen, das ist völlig egal.
Das kann ja auch passieren bei der Pockenimpfung, die es seit dem 18. Jahrhundert gibt.
Genau, und das kann auch passieren, es kann bei allem passieren. Also manchmal hat man gar nichts getan und das Immunsystem reagiert überschießend und löst eine Autoimmunerkrankung aus, weil es nicht so gut arbeitet, weil man gerade in einer massiven Stresssituation ist oder weil gerade bei Frauen die Hormonsituation schwankt. Also das hat nichts mit einer Messenger-RNA zu tun, sondern passiert auf einer anderen Ebene. Und weil wir gerade schon davon reden, möchte ich jetzt schon auch noch einen Ersatz zu den mRNA-Impfungen bei Covid sagen. Ja, es stimmt, die haben Nebenwirkungen. Und ja, es gibt auch welche, die man nicht haben möchte. Aber wir sprechen hier von Nebenwirkungen. Wir sprechen nicht von Impfschäden. Das wird nämlich ganz oft verwechselt. Impfschäden sind wirklich extrem selten und in Österreich sind, ich habe es nachgeschaut, 412 anerkannt von den zig Millionen Impfungen, die hier verabreicht wurden. Aber die Impfung macht ja, das haben wir schon gesagt, das Gleiche wie das Virus selbst, nur in abgeschwächter Form. Dem Immunsystem wird eine ungefährliche Virusvariante präsentiert, damit es Antikörper bilden kann. Und da entstehen Reaktionen. Natürlich gibt es auch unangenehme Nebenwirkungen. Oft wurde davon zum Beispiel gesprochen, dass die Impfung Gürtelrose auslöst. Aber das stimmt einfach nicht. Nicht die Impfung löst Gürtelrose aus, sondern das Virus oder die abgeschwächte Form des Virus. Man kann natürlich die Gegenprobe nicht machen, weil man weiß ja nicht, ob die Person auch Gürtelrose bekommen hätte, wäre sie nicht geimpft worden. Und das eine seltene Nebenwirkung, aber es kommt vor. Und sie ist nicht angenehm. Aber man hat schon untersucht, wie viele Menschen nach der Impfung Gürtelrose bekommen haben und wie viele Menschen nach der Infektion Gürtelrose bekommen haben ohne Impfung. Und da zeigt sich schon, dass das Verhältnis von jenen, die ohne Impfung, aber mit Infektion diese Spätfolge gehabt haben, viel höher ist als die, die es nach der Impfung bekommen haben. Also hier muss man wirklich die Kirche im Dorf lassen.
Kurzer Exkurs zu den Corona-Impfungen. Wenn wir jetzt zu den möglichen Nebenwirkungen zurückkommen bei dieser Krebsimpfung. Ich meine, was du jetzt gerade geschildert hast, das klingt ja im Vergleich zu dem, was eine Chemotherapie mit einem Körper macht. Und ich glaube, du und ich, wir haben beide schon Menschen erlebt, die in einer Chemotherapie waren und wir wissen, wie es denen gegangen ist und wie Menschen zerfallen in dieser Therapie. Wirklich fast schon wortwörtlich. Das ist ja nichts dagegen, oder?
Ja, das ist richtig. Das ist im Verhältnis wirklich harmlos. Und selbst, ich habe es jetzt vor kurzem erst bei der Immuntherapie gegen Krebs was darüber geschrieben, eine Kollegin. Da gibt es eben zum Beispiel diese Form des autoimmunen Diabetes, wo sie die Bauchspeicheldrüse inaktiv wird. Da geht es dann darum, dass man das erkennt. Aber wenn man es erkennt, kann man das sehr, sehr gut behandeln, weil man einfach Insulin substituiert. Aber das ist natürlich nicht lustig und das ist nicht cool, wenn man den Rest seines Lebens Insulin spritzen muss. Aber es ist eine Nebenwirkung, die einerseits dramatisch, aber gleichzeitig sehr, sehr gut behandelbar ist und die Lebensqualität im Verhältnis viel weniger einschränkt. Und vor allem, man stirbt nicht daran, wenn man es behandelt richtig.
Das klingt ja alles sehr vielversprechend, was du mir da jetzt in den letzten 20 Minuten geschildert hast. Die Frage ist aber, wie weit werden wir denn als Gesellschaft tatsächlich gehen können? Wir wissen, die geopolitische Lage hat sich insoweit verändert, dass inzwischen in sehr, sehr vielen Ländern Menschen an der Macht sind, die von Impfungen so was von gar nichts halten, beziehungsweise von Leuten, die mRNA als Todeszeug verteufeln, politisch unterstützt und an die Macht gehievt werden. Stichwort Desinformationskampagnen, Stichwort der Gesundheitsminister in den USA beispielsweise. Kann es sein, dass uns quasi unsere eigene, und ich sage es jetzt einfach, Dummheit davon abhält?
Das kann ich natürlich nicht beantworten. Aber um bei dem zu bleiben, es wäre wirklich sehr, sehr dumm, wenn das verhindert werden würde. Ich denke, das leuchtet womöglich auch Menschen ein, wie den schon erwähnten Robert Kennedy, der ja offener Impfkritiker ist. Und man muss dazu sagen, dass auch er schon ein bisschen zurückgerudert hat, jetzt nicht in Bezug auf mRNA, aber er hat im vergangenen Frühling sogar die Masernimpfung offiziell empfohlen, als die Fälle in den USA so massiv gestiegen sind. Also wenn man dann einmal wo ist, wo man auch Entscheidungen treffen muss, dann ändert sich das sehr schnell. In Wirklichkeit, also es ist ja auch ein Unterschied. Es ist nicht eine klassische Impfung, sondern es ist eine Behandlungsform. Die mRNA-Technologie hat man ja entwickelt in der Hoffnung, dass man sie für solche Krebsimpfungen einsetzen kann. Man entwickelt sie bereits seit Jahrzehnten. Ich glaube, Mitte der 90er Jahre ist das schon gestartet. Und nur weil die Forschung so weit war, als die Pandemie gekommen ist, konnte man diese Technologie bei Covid so schnell nutzen. Und man muss auch sagen, es ist schon ein Unterschied, und zwar für alle Menschen, ob sie eine womöglich harmlosende Viruserkrankung verhindern wollen mit einer Impfung oder ob sie eine lebensbedrohende Krebsdiagnose haben. Und im Moment ist es so, dass es bei Krebsdiagnosen eingesetzt wird, die wirklich sehr, sehr schwer verlaufen, wo es keine anderen Therapieformen gibt, vor allem in Studien, das ist immer das Endstadium, das da angeschaut wird. Also das heißt, die Menschen würden an diesem Krebs ziemlich sicher sehr bald sterben. Und wenn sie keine entsprechende Therapie bekommen, da schaut es dann ganz schnell bei ganz vielen Menschen anders aus. Natürlich gibt es immer Menschen, die auch bei einer schweren Krebserkrankung auf Bitterstoffe und Homöopathie setzen. Ich sage das jetzt bewusst provokant. Das ist auch ihr gutes Recht. Sie können mit ihrer Gesundheit so umgehen, wie sie das möchten. Kann ihnen keiner nehmen. Und es gibt natürlich auch immer Menschen, die daraus Geld machen wollen. Da muss man aber sagen, deren gutes Recht ist es nicht, weil sie damit Menschenleben ganz bewusst gefährden. Und das sollte man in Wirklichkeit immer zur Anzeige bringen.
Pia, vielleicht abschließend, enden wir vielleicht auf einer positiven Note womöglich. Noch einmal, nach dem, was du mir da jetzt geschildert hast, ich muss meine letzte Frage vielleicht etwas umschreiben, weil ich habe eigentlich hier stehen, ist eine Welt ohne Krebs möglich? Da wir jetzt gelernt haben in den letzten 20 Minuten, dass es ja um die aktive Behandlung eines bereits vorhandenen Krebses geht, würde ich sie so umformulieren und dich stattdessen fragen, ist eine Welt möglich in der Zukunft, stehen wir kurz davor, wo Krebs harmlos wird?
Das glaube ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird immer bessere Behandlungsansätze geben, aber es gibt auch immer mehr Faktoren und neue Faktoren, die Krebs auslösen können. Also das große Thema im Moment sind ja gerade Umwelteinflüsse, Ewigkeitschemikalien, Gifte, deren langfristige Wirkung wir einfach noch nicht kennen, von denen wir aber wissen, dass sie potenziell krebsgefährdend sind oder krebsauslösend. Da besteht noch viel Unsicherheit und das werden wir in den nächsten Jahren und Jahrzehnten sehen, die Auswirkungen davon. Und dazu kommt, das Krebsrisiko Nummer eins ist das Alter. Weil Krebs ist ja in Wirklichkeit eine Immunschwäche, die durch nicht so gut funktionierendes Immunsystem, gleichzeitig ungesunden Lebensstil und Umwelteinflüsse verstärkt ausgelöst wird. Da gibt es natürlich genetische Voraussetzungen, aber das sind wirklich die viel weniger, also die Minderheit. Prinzipiell ist es eine Frage des Alters. Und nachdem wir immer älter werden, nehmen auch die Krebserkrankungen massiv zu. Das heißt, wenn man aber als alter Mensch Krebs bekommt oder älterer, sagen wir jetzt einmal 70, dann hat man womöglich auch schon andere Erkrankungen, chronische Erkrankungen, Begleiterkrankungen. Das heißt, der Körper ist ohnehin schon geschwächt. Da kann auch womöglich die beste Therapie das nicht mehr ändern. Ich möchte jetzt nicht irgendwie da das Ganze kleinreden. Im Gegenteil, das sind ganz, ganz großartige Entwicklungen. Aber eine Welt ohne Krebs oder mit immer funktionierender Krebstherapie wird es aus meiner Sicht nicht geben. Aber es wird immer bessere Therapien geben. Vor allem werden diese Therapien die Lebensqualität enorm erhöhen. Man darf nicht vergessen, Ärzte, Ärztinnen, Pharmaunternehmen, die haben die Vorstellung, wie viele Menschen überleben. Das ist das, sozusagen das, was sie interessiert. Für die Menschen, die an Krebs erkrankt sind, ist es aber oft gar nicht relevant, ob sie jetzt noch 5 Monate oder 8 Monate leben. Wenn sie noch 5 Jahre leben, schön. Aber in dieser Zeit, die sie noch zu leben haben, möchten die allermeisten ein Leben führen können, dass es für sie, klingt immer so blöd, wert ist, gelebt zu werden. Sagen wir es so, sie möchten eine Lebensqualität haben, mit der sie das Leben auch noch genießen können. Und wenn sie sich durch 3 Chemo kotzen müssen, dann ist die Lebensqualität nicht sehr hoch. Und da gibt es jetzt wirklich ein ganz, ganz großes Potenzial, dass diese Lebensqualität massiv gesteigert wird. Und zwar in jedem Alter.
Das sind doch schon mal gute Aussichten. Pia, vielen Dank.
Sehr gerne.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat und Sie die kritische und unabhängige Berichterstattung des Standards unterstützen möchten, dann geht das als Abonnentin oder mit einem einmaligen Unterstützungsbeitrag. Der ist schon ab 3 Euro möglich. Alle Infos unter abo.derstandard.at. Und mein Kollege Scholt Wilhelm hat jetzt noch die Kurzmeldungen für Sie.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die USA planen ab Donnerstag 39% Zölle auf Schweizer Uhren, Schmuck und Schokolade. Ein schwerer Schlag für die exportorientierte Schweiz. Die Regierung hofft nun auf Nachverhandlungen mit Präsident Trump, um die Maßnahme abzuwenden. Wirtschaftsvertreter wie SWAT-Chef Nick Hayek fordern schnelles Handeln. Besonders betroffen ist die Uhrenbranche, deren wichtigster Markt die USA sind. Eine Ausnahme gilt vorerst für die Pharmaindustrie. Zweitens, nach tödlichen Schüssen auf einen mutmaßlichen Einbrecher in Salzburg ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Mordverdachts gegen einen 66-jährigen Hausbesitzer. Der Mann schweigt derzeit. Er soll 3 Schüsse auf einen 29-jährigen Ungarn abgegeben haben, der mit einer Komplizin in sein Haus eingedrungen war. Laut eigener Aussage handelte er in Notwehr. Die Ermittlungen dauern an, der Schütze ist auf freiem Fuß. Ob eine Notwehrüberschreitung vorliegt, wird geprüft. Und drittens, in Wien gibt es heuer deutlich weniger Gelsen. Nur etwa 30% des üblichen Aufkommens wurden registriert. Gründe sind ein kühler Mai und ein trockener Juni. Auch die krankheitsübertragende Tigermücke tritt später auf als in den Vorjahren. Dennoch warnt die Stadt, stehende Wasserstellen wie in Gießkannen oder Blumentopfuntersetzern sollten entfernt werden, um eine Ausbreitung zu verhindern. Besonders in Kleingartensiedlungen, wo die Mücke häufiger vorkommt. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Falls Sie uns dabei helfen wollen, dass diese Folge von noch mehr Menschen gehört wird, dann teilen Sie sie gerne, geben Sie uns einen netten Kommentar und wir freuen uns natürlich auch immer über eine gute Bewertung bei der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Falls Sie Feedback haben oder Themenvorschläge, schicken Sie uns die gerne an podcast@derstandard.at. Das Gespräch hat mein Kollege Daniel Retschitz-Ecker geführt. Ich bin Scholt Wilhelm. Vielen Dank fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.